Da sind wir. Mir hat jemand gesagt, 90% aller Podcasts schaffen es nicht über die ersten 3 Folgen hinaus. Das heißt, wir haben es geschafft.
So. Ha! Also wir haben jetzt schon eine Statistik am Anfang.
Wir haben eine Statistik, ja. Wir haben uns informiert und egal. Vorstellung. Ich darf den ersten bei uns in der Runde vorstellen. Euer Ansprechpartner, wenn es darum geht, mit einer Rolle Klopapier in der Hand einhändig auf eine Insel zu schwimmen, unser Daniel.
Das war überraschend, damit haben wir sich identifiziert, aber wunderschönen Abend.
Und hier ist er. Er ist noch eine Kreuzfahrt davon entfernt, selber der Captain des Traumschiffs zu werden, der Felix.
Habe die Ersen.
Und nun der Mann, dessen einzige Fressfeinde die Jute-Tüten und die Hals-Airbags sind, Steffen, der D-Rex.
Herzlich willkommen, schönen Abend.
Und ich darf mich selbst vorstellen, mein Name ist Alex, Big Sexy. Schönen guten Abend zu den Kartenkreuzen.
War mega, Alex.
Danke.
Hast du es da aufgeschrieben oder hast du es auswendig gelernt?
Ich sitze eigentlich im Prinzip die ganze Woche da dran.
Ich bin froh, dass du für dich ein Intro vorbereitet hattest tatsächlich, weil das wäre mir jetzt zu spontan gewesen.
Ich weiß, deswegen habe ich es ja vorbereitet.
Also Big Sexy wäre ich drauf gekommen, liegt nah, aber...
Ich hätte noch Big Harry Sexy.
Big Harry Sexy, ja. Aber sonst? Mich würde mal interessieren, was die Leute jetzt für ein Bild von uns haben, die uns nicht kennen.
Die können das ja aufmalen.
Und in die Shownotes?
Und dann an die E-Mail schicken?
Ja, oder uns zu unserem zukünftigen Instagram-Profil einfach eine Nachricht schicken.
Geil.
Das wäre mega. Und das beste Bild nehmen wir dann als Gewinner.
Also so funktioniert das in der Regel.
Nicht, dass wir hier irgendwie...
Wieder Druck.
Ja, scheiße, Druck.
Ein Shoutout, ein ganz wichtiger. Grüße gehen raus an den fiesen Hawaiianer.
Der fiese Hawaiianer, der nicht ausschaut wie ein Hawaiianer.
Genau, richtig.
Aber er ist halt.
Noah, wenn es um Grafiken geht, schaut euch unser geiles Logo an. Der macht das für euch. Homepage in den Shownotes. Ja, dann fangen wir doch mal an. Was haben wir in der letzten Folge gemacht?
Hallo, ich will auch noch einen Shoutout machen.
Ja, bitte.
Ja, an meine Top andere Spielegruppe, die immer verzweifelt versuchen, gegen mich zu gewinnen, das sie in den letzten Malen auch ziemlich gut geschafft haben. Viele Grüße an Flo, Simon und Andy. Ich hoffe, wir können auch mal einen hier als Gastredner begrüßen über spezielle Hintergrundinformationen. Und da, ja, den laden wir irgendwann mal ein.
Den?
Den könnte ich alle drei einladen.
Steht für dich schon einer fest quasi?
Ja, ich habe schon einen.
Ah, okay. Ja.
Hast du also einen Liebling, ne?
Das ist nicht Liebling, das gibt man.
Hast du jetzt selbst in die Kacke geritten?
Hätte ich auch rausgehört.
Ja. Die anderen zwei wissen ja dann, dass sie es nicht sind.
Ja. Klar wissen sie, dass sie es nicht sind. Ich weiß auch, dass ich es nicht bin. Es gibt einen, den es mit Fachwissen einfach heraussticht und da haben wir keine Chance.
Okay.
Aber der könnte uns hier überfluten mit Informationen, Background-Informationen. Da würde uns noch ein Licht aufgeben.
Ich würde sagen, wir machen irgendwann mal so einen kleinen Geschichtsabend zur Magic-Geschichte. Ne?
Genau.
Hört man uns das.
Ja, das ist schon eine gute Idee.
Warum gibt es Planeswalker und die Geschichten hinter dem Chase und...
Eine Informationsflut und ich mache eine Bierflut in mir.
In dir?
Ja.
Also es ist geil, wenn du einfach nur zuhören musst.
Bier, dann kannst du schön... Tsunami.
Der Bier-Tsunami.
Ja. Bier-Tsunami.
Bami sozusagen.
Hat das was mit Bambi zu tun?
Na, nicht so wichtig viel eigentlich. So, zum Hauptthema.
So. Letzte Folge, was haben wir gemacht? Wer erinnert sich?
Wir haben uns die speziellen Fähigkeiten vor allem von Kreaturen zu Gemüte geführt, so heißt.
Absolut richtig, ja. Das waren ein paar. Ich denke, die meisten Leute können sich da auch noch dran erinnern. Wir haben da gut improvisiert und immer weitergelegt und weitergelegt. Und haben da doch ein bisschen was an Informationen zusammengestellt, denke ich. Wie ist es gelaufen? An was könnt ihr euch noch erinnern? Beziehungsweise, was hätte man besser machen können?
Ich denke, die meisten Fähigkeiten sind gut hängen geblieben, würde ich sagen. Manche sind ja auch selbsterklärend, so wenn man es ins Deutsche auch übersetzt.
In der Regel, ja, würde ich sagen.
Ja. Was hätte man besser machen? Ich glaube, man kann immer was besser machen.
Die Masse an Informationen ist halt riesig. Also, diese Fähigkeit, was macht's, wenn es eine Fähigkeit die andere irgendwie aushebelt? Ich glaube, das ist das Komplexe einfach.
Vieles lernt man halt auch mit dem Spielen mit. Ich denke, was jetzt auch so ein bisschen hängen geblieben ist, was ich auch als Feedback immer wieder jetzt gekriegt habe, ist halt, dass sich Leute das ein bisschen schwer vorstellen können. Also vielleicht ist gar nicht so blöd, wenn diejenigen, die uns da zuhören und die richtig Bock drauf haben, sich ein bisschen damit befassen und vielleicht sich auch immer mal wieder, wenn wir über eine spezifische Karte oder einen spezifischen Kartentyp sprechen, sich den im Internet mal aufmachen und mal gucken, von was wir da reden. Weil es ist natürlich immer zu sagen, ja, da steht dann 6-6 oder da steht das auf der Karte oder was weiß ich was.
Ja.
Sich die Karte vor Augen zu holen, mal einen Laptop oder was weiß ich was oder am Handy ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, sich das Ganze aufzumachen nebenher, ist, denke ich, nicht verkehrt.
Und wie gesagt, ein bisschen visuelles Material wird es in Zukunft ja auch dann auf unserem Instagram-Kanal geben. Ich mache mir jetzt selber ein bisschen Druck, deswegen.
Ja, das finde ich gut, dass du da ein bisschen Druck machst. Ich meine, mit Release dieser Folge ist ja der Instagram-Kanal live.
Sagt man Kanal? Ich habe es, glaube ich, falsch gesagt. Das ist nicht ein Profil.
Was habe ich gesagt?
Nee, ich habe Kanal gesagt und du hast es einfach wiederholt. Ist ja egal. Aber Instagram werden wir wahrscheinlich auch
wir
bald
haben Instagram-Profil.
Bald beisteuern, damit ihr auch ein bisschen was Visuelles habt.
Auch von uns, oder wie?
Ich möchte mir nicht zeigen.
Ich würde auch.
Mach nicht so viel her, tatsächlich.
Schluss brechen da die Zuhörer.
Hals abwärts.
Ja.
Wir haben demnächst nicht nur Zuhörer, sondern auch Zuschauer.
Ich dachte, du sagst Zuhörerinnen.
Ja. Dachte ich auch tatsächlich.
Ja, wir müssen damit anfangen.
Wenn wir unser erstes ZDF-Special haben, dann werden wir bestimmt auch Zuschauer haben.
Eine kleine Wiederholung würde ich tatsächlich noch einbauen, weil das nächste Feedback kam tatsächlich von meinem kleinen Bruder, der wahnsinnig gerne nochmal was über den Zug hören würde. Den Aufbau eines Zugs. Und da würde ich jetzt dem Steffen einfach nochmal übergeben, weil der das immer so nett zusammenfasst.
Aber langsam, Steffen, ne?
Genau, ganz langsam.
Shoutout, Basti.
Den ersten Zug. Also, wir haben 7 Karten in der Hand. Dann geht eine Runde vorbei und dann, wenn ich bei meinem nächsten Zug bin, enttappe ich als erstes. Nach der Enttappphase, ich enttappe Artefakte, Länder, Kreaturen oder Token, meinetwegen alles, was ich habe, wird enttappt. Dann kommt eine Versorgungsphase, die Upkeep-Phase. Bestimmte Upkeep-Kosten müssen bezahlt werden oder Fähigkeiten müssen ausgeführt werden, wie in einer Upkeep muss eine Kreatur zerstört werden oder in einer Upkeep muss 2 Mana für irgendwas bezahlt werden.
Gibt es aber nicht immer, kleiner Einwurf. Also muss es nicht immer geben, diese Phase.
Die Phase ist vorhanden, aber es
also
kann
die
sein,
Phase ja, aber dass man sie mal nicht bedienen kann, meine ich zum Beispiel.
Wenn keine Karte irgendwann
passiert, kann, ist es halt oft so, dass in einer eigentlichen Upkeep- oder Versorgungsphase einfach nichts passiert, weil du halt keine Karte hast, auf der irgendwas.
Genau, das meinte ich damit quasi.
Machst du in einer Versorgungsphase, oder?
Ich will jetzt auch gar nicht zu viel reingrätschen, aber das vielleicht nur noch
Grätsche.
Mal.
Grätsche. Mach uns den Jürgen Cola.
Daniel, die Grätsche.
Walter Frosch. Was? Walter
Frosch. Okay, aber eingesetzt worden.
Aber Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Also man enttappt, man hat die Versorgungsphase.
Gut, und dann?
Zieht man eine Karte.
Perfekt.
Musst du ein bisschen zu lange überlegen, aber man sieht eine
Karte. Und dann geht der Zug eigentlich erst los. Man muss nachdenken, was man mit seinen Karten macht. Man ist in der Hauptphase 1. In der Hauptphase 1 kann man alles spielen, was man will. Man legt ein Land, man kann Hexereien, Spontanzauber, Verzauberung, Kreaturen spielen. Und dann geht man in die Angriffsphase über. In der Angriffsphase greift man an. Und danach geht es in die Hauptphase 2, wo man nochmal alles spielen darf. Und im Anschluss geht es in den Endstep. Und im Endstep hat der nächste Spieler auch noch die Möglichkeit, Spontanzauber auszuführen, bevor er dann in seine Endtap-Phase geht.
Nur der nächste Spieler oder jeder Spieler?
Jeder Spieler.
Jeder Spieler. Das praktisch, das benutzt du, wenn du jetzt zum Beispiel noch Mana offen hast. Was du halt irgendwie verbrauchen willst, dass du es halt dann wieder in deinem Zug wieder nutzen kannst. Eine Thematik noch, weil du gesagt hast, du enttappst. Was ist denn tappen?
Das Gegenteil.
Richtig.
Richtig. Richtig. Tappen. Daniel, was ist tappen? Also
tappen ist, ganz einfach erklärt, einfach nur die Karte zu drehen, um damit dann quasi anzugreifen oder die Karte eben zu wirken. Ich meine, wenn man die Länder tappt, dann bezahle ich damit ja quasi, also erzeuge das Mana, das das Land hergibt, um dann eben, das haben wir in ein paar Folgen davor schon erklärt, um dann eben die Kreatur zu bezahlen oder die Verzauberung zu bezahlen etc.
Jetzt noch ganz wichtig, muss man nach rechts oder nach links tappen?
Nach rechts? Von mir aus gesehen oder von einem Spieler aus gesehen nach rechts.
Was passiert, wenn man nach links tappt?
Gibt's eine Implosion.
Ich glaube, da kriegt man mit einer Badelatsche auf die nackte rechte Arschbacke. Oder? Also das offizielle Regelwerk sagt, glaube ich, Badelatsche rechte Arschbacke.
Ja. Dann gibt es, glaube ich, ein paar Badelatschen nachzuholen bei mir, weil ich, glaube ich, nie darauf geachtet habe.
Wir haben immer das Problem ist, wir haben selten Badelatschen.
Ich habe jetzt eine Hand tatsächlich.
Ja?
Ja.
Freue ich mich aufs Spiel nachher ein bisschen.
Stimmt nur noch rein.
Nee, aber eventueller Spaß beiseite, ist das Wichtige, in welche Richtung man tappt?
Nein.
Okay, gut. Ich bin schon wieder verunsichert.
Schön, dass du es...
Und nur bei Vollmond!
Also, Basti, ich hoffe, deine Frage ist einigermaßen geklärt, wenn nicht, WhatsApp. Leider mussten wir unsere letzte Folge verschieben, weil der Steffen spontan Programm bekommen hat.
Ja.
Von einer Institution, die weit über den Kartenchaoten steht. Mhm. Deswegen haben wir uns aber getroffen, massiv gegrillt und hinterher massiv gespielt. Und jetzt nochmal kurz ein Shoutout an mich. Ich habe endlich in den 20 Jahren Kartenchaoten eine Partie gewonnen.
Alex!
Ja.
Ich gönn's dir nicht.
Legendärer Abend. Was dabei rumgekommen ist und warum wir das heute machen, wir hatten ein, zwei Situationen, wo wir uns mal wieder über Angriff und Verteidigung unterhalten haben. Ich sage jetzt nicht gestritten, sondern es war ein bisschen Hickhack. Deswegen habe ich mir gedacht, wir sprechen da heute nochmal drüber, weil, auch in der ersten Folge schon mal erwähnt, ich das Gefühl habe, dass Angriff und Verteidigung immer eine Thematik ist, die bei neuen Leuten nicht so ganz klar ist. Warum nicht so ganz klar ist.
Weil sie einfach nicht genau zuhören.
Genau. Affenbande. Ja. Felix, wir hatten so eine Thematik. Kannst du dich noch erinnern, wobei?
Ich kann mich schon noch erinnern, ja. Aber bin mir nicht mehr ganz sicher tatsächlich, welche genaue Situation das war.
Wir hatten zwei gleich starke oder nein, wir hatten eine 8-8-Kreatur gegen eine 8-9-Kreatur.
Mhm.
Und dann war die Thematik folgende. Ich habe dann zu dir gesagt, die 8-9 bleibt stehen, wenn die zwei aufeinandertreffen, die 8-8 ist platt. Warum?
Weil ich davon ausgegangen bin, dass wenn die meine angreifen, ich habe angegriffen, meine angreifende Kreatur den gleichen Angriffswert hat wie deine Kreatur, dann gehen die beide kaputt. Aber da deine Kreatur ja grundsätzlich in der Verteidigung ist in dem Moment, zählt dann nur die Verteidigungsleistung, also die 9. Heißt, meine geht kaputt und deine bleibt stehen.
Schön zusammengefasst. Grundsätzlich versuche ich das immer so zu beschreiben. Ich würde mal sagen, das ist wie, also vielleicht machen sich die Leute, die sich das jetzt anhören, mal eine Karte auf, eine Kreaturenkarte, hat man unten in der rechten Ecke, hat man zwei Werte stehen meistens, eben einen Angriffswert und einen Verteidigungswert. 8-8, 8 Verteidigung, 8 Angriff, 8 Verteidigung. So. Ich versuche das immer so, oder habe es immer so versucht zu erklären, dass das ist, wie wenn deine Kreatur ein Schwert in der Hand hat und ein Schild. Und zwar ein 8er Schwert und ein 8er Schild. Und wenn deine gegenüberliegende Kreatur, wenn die aufeinander krachen, dann kracht praktisch dein Schwert auf das Schild des anderen, gleichzeitig das Schwert des anderen auf dein Schild. Ja. Bei meiner Frau hat es ehrlich gesagt nie so richtig gut funktioniert. Das hat, glaube ich, zu mehr Verwirrung
geführt. Wo sind die Schilder, Mann? Du hast mehr Schilder versprochen.
Jetzt die Schilder,
keine Schwerter.
Ich finde es schön tatsächlich, muss ich sagen.
Aber kommt das auch so rüber?
Das Schöne?
Das Schöne.
Nein, nee, definitiv. Du
hast ja zum Beispiel immer eine Thematik mit Angreifen und Verteidigung. Woran liegt es? Was ist denn genau das Problem?
Also ich würde grundsätzlich sagen, dass ich noch eine Spielfluss-Thematik habe, aber dazu gehört natürlich zu größten Teilen Angriff und Verteidigung. Ja, es ist weniger, wenn jetzt Karten aufeinander prallen. Es ist so grundsätzlich einfach noch, glaube ich, ein bisschen diese ganze Spielthematik Angriff. Weil ich glaube, grundsätzlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es so, dass man eigentlich immer den Spieler angreift und da die Lebenspunkte quasi abgehen würden. Nur wenn ich mit meiner Kreatur, die ich dann da liegen habe, blocke, dann kommt es ja zu diesem Zweikampf, sage ich mal, zweier Kreaturen. Ja, bei mir ist es aber primär noch so ein bisschen eher, wen greife ich denn an? Das ist so eine Taktik-Sache noch.
Bei dir ist, glaube ich, auch so ein Ding, lohnt sich's anzugreifen.
Wenn das ich auch.
Diesen jetzt verlieren, wieder reinschmeiß und block, oder hat er dem nächsten Zugreif mehr Wert?
Das hatte ich nämlich auch des Öfteren, wenn ihr euch auch erinnert, als wir drei gespielt haben, Felix und Alex, da hatte ich auch oftmals so ein bisschen das Problem, dass ich jetzt nicht wusste, greife ich jetzt an oder greife ich jetzt nicht an? Macht schon Sinn, jetzt überhaupt anzugreifen? Also zusammengefasst ist es bei mir noch so ein bisschen die Taktik-Sache, glaube ich.
Ich glaube, grundsätzlich ist es aber auch immer eine Thematik, immer dieses Abwarten macht oft wenig Sinn für
mich. Ein Deck hat ja meistens einen Sinn.
Ja.
Und ich würde da meinen eigenen Schuh halt erstmal spielen und wenig auf die anderen achten. Am einfachsten sind natürlich so Hau-drauf-Decks, also Burn-Decks, wo
die Rot
Schaden machen.
Ja, oder ist das nicht
das
unbedingt
immer? Ah, okay. Das ist, aber ja, Rot bietet sich an. Dafür. Mhm. Rot ist, sage ich jetzt mal, die ursprüngliche Taktik hinter Rot ist ein ganz klares in die Fresse.
Ja? So. Mit dem habe ich in unserer Dreierrunde übrigens gewonnen.
Ja. Das Witzige ist, das ist ein Deck, das ich gebaut habe, was relativ gut funktioniert, mit dem ich aber eigentlich noch nie gespielt habe. Sondern noch immer nur hergeliehen habe, das Ding. Und meistens dann davon eine aufs Maul gekriegt.
Ja, die sind halt einfach zu spät.
Ja, es ist wirklich einfach. Ja. Aber das ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn du angreifen kannst, ja, dann solltest du auch angreifen. Und oft ist da vielleicht auch so ein Fairness-Gedanke dahinter, den man da über Bord werfen sollte. Also
in dem blau-grünen Deck bei Daniel Lissazor hat Kreaturen, die einen Effekt mit sich bringen, in so einem Landfall-Deck. Wenn die Kreaturen jetzt weg sind, ist abzuwägen, ist der Effekt wichtiger oder eben die Kreatur auf dem Spielfeld zu lassen. Und ja, das ist einfach schwierig einzuschätzen.
Ja.
Haben wir mal das Richtige ausgesucht?
Das ist komplex.
Naja, aber das Deck ist kein schlechtes. Ne? Das ist ja der Grundgedanke dahinter, ist ja, bau dir dein so viel Mana wie möglich auf, um die Effekte dahinter zu nutzen, wenn du Mana aufbaust, um dann große Kreaturen zu haben, die dann wiederum ordentlich über was anderes drüber walzen können. So. Das ist ja der Sinn hinter des Decks. Hinter des Decks.
Oh, ist der Genitiv, oder?
Du bist der D-Rex.
Ja, du bist auch der Germanist von uns. In diesem Zuge sei vielleicht zu erwähnt,
soll ich mal lüften?
Ja. Sag ich genug Sauerstoff?
Hier jemand die Blutverdünner von Alex dabei?
Mein Heparin. Hilfe.
Was ist denn im Eistee drin bei dir?
Ein Eistee, glaube ich. Also darf ich nachher noch fahren, meine
ich? Ich glaube, es ist einfach Bourbon tatsächlich.
Ja, okay, es ist Bourbon. Ja, es ist Bourbon. Auf jeden Fall. Angriff und Verteidigung. Da finde ich, gibt es vier wahnsinnig wichtige Fähigkeiten dazu. Das sind, wir hatten die das letzte Mal auch schon, das sind Death Touch, Trample, First Strike und Double Strike. Und da würde ich jetzt gerne mal abgeben, dass das vielleicht irgendjemand anders zusammenfasst, um was es bei diesen Fähigkeiten geht, die, wie ich finde, im Sinne von Angriff und Verteidigung sehr wichtig zu erwähnen sind.
Flying natürlich noch.
Warum Flying?
Weil wahrscheinlich 70% der Viecher nicht fliegen und das ein geiler Effekt ist, die du dann einfach überfliegen kannst schon mal.
Ja gut, aber da könnten wir ja zum Beispiel Vigilance, also Wachsamkeit, auch mit dazu ziehen. Ja. Ich finde jetzt die vier extrem wichtig bei Angriff und Verteidigung nochmal zu erklären, weil ich finde, die Effekte packen auf Angriff und Verteidigung noch was dazu, was man beachten muss.
Weil da wirklich Kreaturen aufeinander treffen.
Genau. Die diese Fähigkeiten haben.
Also dann lege ich gleich mal mit Death Touch los. Eine Kreatur mit Death Touch, wenn die
Todesberührung,
wenn die einer anderen Kreatur Schaden zufügt, wird die blockende Kreatur auf jeden Fall zerstört am Ende des Kampfes.
Egal.
Höchstens sie ist indestructible.
Aber grundsätzlich egal, welche Angriffsstärken und Verteidigungswerte aufeinander.
Das ist ja das Tolle, wenn kleine 1-1 Death Toucher für wenig Mana aufs Spielfeld kommen und eine fette Kreatur vom Gegner da ist und du greifst mit der Kleinen an, dann wird er die nie blocken, weil die Große einfach immer kaputt geht. Oder du nimmst den natürlich als Blocker, dann greift er mit dem nicht an. Wäre aber doof, wenn dann die Kreatur Trample hätte. Der Trample-Schaden würde alles überlaufen. Trample bedeutet, man hat einen Überhangschaden. Trample auf Deutsch, Trample-Schaden?
Trample-Schaden.
Trample-Schaden.
You lived so long in the US.
Yeah, so good man. About time.
Ich glaube, Steffen muss man dazu erklären, Steffen hat mal ein Semester in den USA gelebt, deswegen da fällt er ab und zu wieder zurück. Ne? Das ist immer so dieses, der träumt auch noch auf Englisch. Ja. Das kurzes Zwischending kennen
Sweet solche Dreams. Leute?
Ah, ich liebe sowas.
Finde ich ganz toll.
Was?
Die so ein Semester in den USA so gemacht haben und wiedergekommen und Deutsch verlernt haben.
3 Wochen Au-pair ausprobiert und dann so, what's in German? Ja.
Amazing.
Ich schaue ja die Sitcoms nur noch auf Englisch, weil das auch wegen der Humor kommt, der sonst gar nicht so.
Ja, genau, die Schnauze. Also Trampelschaden.
Trampelschaden. Trampelschaden ist ein Überhangschaden. Ich greife mit einer 8-8-Kreatur an, habe auf der anderen Seite eine 1-1-Kreatur, würde diese 1-1-Kreatur eine 8-8-Kreatur blocken, die kein Trampelschaden hätte, wäre der komplette Schaden egalisiert, aber die 1-1-Kreatur würde sterben. Hat die 8-8 jetzt aber Trampelschaden und diese 1-1 blockt, würde quasi diese 1-1 von der 8-8 abgezogen werden und 7 Überhangschaden würden noch dem Spieler zugefügt werden.
Ich bin ganz ehrlich, jetzt habe ich das erste Mal tatsächlich verstanden, glaube ich. Ja. Nein, was heißt, ich habe es schon davor auch verstanden, aber das war immer noch so ein Ding bei mir ein bisschen, wenn jetzt 8-8, 1-1 angreift, wie Steffen gerade beschrieben hat, dann war ich mir immer unsicher, was dann genau passiert. Also natürlich, 8-8 gewinnt in dem Moment dieses Duell, sage ich mal. Aber ist dann wirklich einfach nur in Anführungsstrichen eine Kreatur hinüber?
Genau. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese 8-8 von mehreren Kreaturen geblockt werden. Von 2-3-3ern zum Beispiel. Die hätten insgesamt die Stärke 6-6. Dann würden 2 Überhangschaden noch durchkommen. Und beide 3-3er würden sterben.
Okay, ja klar. Aber es ist wirklich so, wenn jetzt mal abgesehen von Trample-Schaden, nur um das mal nochmal ganz kurz, Trample-Schaden, Trample-Schaden,
you live so long in the
um das nochmal ganz kurz für mich abzuschließen, auch im Kopf, ohne Trample-Schaden oder dergleichen, wenn 8-8, 1-1 angreift und 1-1 blockt, ist die Kreatur zwar hinüber, aber der Rest ist auch geblockt.
Ja.
Also es geht nicht auf den Spieler über. Das passiert nur bei Trample.
Ja.
Trample.
That's like no trample, no damage.
That's too. It's so explosive.
It's explosive. No trample, no damage. Come on.
No. Oh, das war.
Was war Nummer 3? Wir hatten Death Touch.
Das ist ein guter Episode. Das ist ein guter Episodentitel, finde ich. No trample, no damage.
Das ist schön. No damage. Ist gut.
No trample, no damage.
Man kann das kann man leider, glaube ich, dem Titel nicht so richtig hinzufügen.
Ja, das kannst du schon.
Ja, gut.
Ja,
ich freue mich.
Sag mal was. Arnie dahinter.
Arnie.
Ich glaube, das geht.
No trample, no damage. Imagine in Arnie's voice. Come on.
Das ist doch schön.
Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben Death Touch, wir haben Trample. Wir haben First Strike und Double Strike. Erstschlag und Doppelschlag.
Oh, Erstschlag ist immer fies zu erklären, finde ich.
Findest du?
Ja, du hast letztes Mal so schön erklärt.
Ja, aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Erstschlag. Frage. What is it?
In Englisch?
In Englisch, please.
First strike.
Come on, Felix.
Felix, ich sehe ein Ausrufezeichen über deinem Kopf. Du möchtest loslegen.
Ist wie bei mir. Erklären finde ich schwierig. Er schlägt zuerst natürlich. Zack.
Ja, aber das ist... Bitte. Lass doch mal einen Felix versuchen.
2-2, First Strike, kämpft gegen eine 2-2 ohne First Strike. Was passiert?
Naja, bevor es zu dem eigentlichen Kampf zwischen diesen zwei Kreaturen kommt, ist der mit dem Erstschlag schon mit seiner Axt in der anderen Kreatur drin und tötet die, bevor es zum Zweikampf kommt.
Ja, ich glaube, das passiert schon alles im Kampf, aber so ist es gut erklärt. Der Schaden wird als erstes gemacht, bevor der andere Schaden verteilt wird.
Ja. Es ist halt, deswegen sage ich, ich finde...
Also es ist kein Aufeinandertreffen von Schwert und Schild, sondern...
Schwert und Körper.
Schwert trifft auf Körper und dann Schild.
Es ist halt so, dass man sich vorstellt, wenn zwei Kreaturen aufeinander knallen, ja, passiert das immer gleichzeitig. Ja. Der Angriffswert von der einen Kreatur prallt gleichzeitig, während der Angriffswert von der anderen Kreatur auf dessen Verteidigungswert. Also ja. Schild auf Schwert auf Schild und Schwert auf Schild passiert gleichzeitig. Ja. Bei First Strike haut der eine praktisch zuerst zu. Das heißt, die andere Kreatur ist praktisch tot, bevor sie ihren Schaden verteilen kann.
Die ist aber natürlich nur tot, wenn sie eine entsprechende Verteidigung hat, die geringer ist oder gleich der Angriffsstärke.
Genau. Ja. Richtig.
So.
Dann haben wir noch Double Strike.
Doppelschlag.
Man schlägt doppelt.
Doppelt zu.
Hätte ich jetzt rein von der deutschen Übersetzung her vermutet, aber da bin ich jetzt komplett blank gerade, muss ich gestehen.
Okay.
Ne 2-2 Doppelschlag kämpft gegen eine 2-2. Was würde passieren?
Ich gehe nicht davon aus, dass sie dann 4 hat.
Nein, hast du recht.
Dann bin ich raus.
Wenn 2-2 gegen 2-2 kämpft, was würde normalerweise passieren?
Die sind beide tot.
Richtig.
So.
Und wenn jetzt eine Doppelschlag hat, passiert da was anderes?
Dann kann dieser zweite Schlag, den er noch ausführen kann, diese eine Kreatur, könnte dann die Lebenspunkte noch reduzieren.
Aber die Kreatur ist schon tot. Also die schlagen sich erstmal beide und sind dann beide tot. Wenn eine Kreatur aber mehr Stärke hätte, dürfte sie zweimal schlagen. Mhm. Und macht somit doppelt so viel Schaden. Ist natürlich auch toll, wenn man direkt zum Gegner durchlaufen würde und hat eine...
Heißt, Doppelschlag macht nie einen Sinn, wenn du auf eine gleich starke Kreatur triffst, weil dann sind sie ja tot, aber wenn du eine stärkere Kreatur hast und eine weniger starke angreifst, zerstörst du erst die Kreatur
und
darfst dann mit deinem zweiten Schlag noch die Lebenspunkte reduzieren oder auf noch eine Kreatur.
Nee.
Nein. Weil dein Gegner ja schon den Block deklariert hat.
Die kämpft nur gegen die Kreatur.
Achso, okay. Weil, okay. Ja.
Genau. Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, was der Daniel jetzt vorhin gesagt hat, du als Angreifer, außer die Karte sagt was anderes, greifst grundsätzlich den Spieler an. So, der verteidigende Spieler, der angegriffen wird, überlegt sich, wie er blockt. So, wenn die Blocker deklariert sind, wenn der verteidigende Spieler gesagt hat, so und so will ich blocken, kann wiederum der angreifende Spieler sagen, ja, wenn zum Beispiel mehrere Kreaturen eine blocken, okay, ich möchte meinen Angriffsschaden so und so verteilen. Ja, so, um dann zu sagen, okay, die Kreatur ist theoretisch stärker, wenn jetzt zum Beispiel eine 5-5-Kreatur von einer 2-2 und einer 3-3 geblockt wird, dann kann er zum Beispiel, nein, das ist ja Schmarrn, von eine 5-5-Kreatur von 2-3-3-Kreaturen geblockt wird, bleibt ja eine praktisch stehen. Ja, so. Und jetzt kann aber der angreifende Spieler sagen, okay, dann will ich aber, dass diese Kreatur hier drauf geht, weil die hat zum Beispiel die für mich schädlichere Fähigkeit noch. Ja, so, also Angreifer greift irgendjemanden an. Der verteidigende Spieler sagt, so möchte ich verteidigen. Dann wiederum sagt der angreifende Spieler, so möchte ich, dass mein Schaden aufgeteilt wird. Ja. Ausnahme noch mit dem Angriff, Planeswalker. Weil, Fragezeichen, Betonung, Fragezeichen.
Finde ich gut.
Die müsste man separat angreifen. Habe ich mal gelesen.
Mhm. Wo hast du das gelesen?
Im Internet.
Hustler Magazine.
Da war ein Penthouse, ein guter Beitrag, ne?
Gibt's Hustler noch?
Puh. Haslach ist eine Stadt, da komme ich her. Also die Stadt aus Hausach. Schaut auch nach Hausach.
Big up, Hausach.
Also ich habe den Hustler noch nie an der Tanke gesehen, muss ich sagen.
Ja, du bist auch eher so der Typ Schlüsselloch, glaube ich.
Ist das eine Zeitschrift oder wirklich ein Schlüsselloch?
Verweiger jetzt die Aus.
Nur weil wir hier im Keller sitzen.
Weiß ich nicht, ob du da nicht irgendein Problem kriegst, wenn wir jetzt weiterreden. Deswegen.
Eben, Felix.
Bequatschen wir dann beim Spiel nachher.
Ja.
Pick, genau.
Da klären wir dann die wichtigen Dinge.
Ja.
Wo waren wir? Planeswalker.
Was ist die Ausnahme mit Planeswalker beim Angriffen?
Planeswalker ist wie ein wie du immer so schön sagst, Alex, ein starker Verbündeter, der aber auch selbst Lebenspunkte besitzt, und man muss diesen Planeswalker halt auch als mehr oder weniger als Person, als Spieler begreifen, erkennen und den auch töten, dem seine Lebenspunkte abziehen. Ja.
Loyalitätsmarken.
Loyalitätsmarken heißen die.
Mhm. Also der eigentliche Unterschied ist, man kann einen Planeswalker angreifen.
Planeswalker. Also läuft der auf Flugzeugen.
Richtig. Also, wenn ein Spieler einen Planeswalker liegen hat, dann kannst du sagen, ich möchte den Planeswalker angreifen. Das ist der Unterschied. Der Planeswalker, vielleicht nochmal an die Leute, die jetzt von ihren Freunden gehört haben, wie krass der Podcast der Kartenchaoten sind und bis jetzt noch nicht Folge 1, 2 oder 3 gehört haben.
Die muss man in Reihenfolge hören.
Muss man.
Also alle, die jetzt einschalten.
Ha? Stopp.
Und bei Folge 1 anfangen.
Ja. Und sorry für die Aufnahmequalität, da haben wir noch nicht gecheckt, wie das Equipment funktioniert.
Pimmern jung.
Ha? Und unschuldig.
Auch.
Ja. Jetzt sitzen wir ja immer nackt am Tisch.
Das beruhigt mich auch tatsächlich, muss ich sagen.
Wie ich.
Du.
Ich. Ich sehe doch dein Ding.
Jetzt sind wir wieder beim Schlüsselloch.
Ja.
So. Wollten wir eigentlich erst später besprechen.
Nach Aufnahme oder nach am Schluss? Der Aufnahme.
Nach dem Endstep.
Während des Spiels.
Nach dem Endstep.
Nach dem Endstep, ja.
Okay. Ja. Gut. Ich denke, da haben wir alles zu Angriff und Verteidigung nochmal gesagt. Wenn irgendjemand... Geil, ich habe gerade.
Wolltest du nicht noch irgendwas sagen? Ja. Sorry, wegen Planeswalker. Du hattest doch angefangen, wenn ihr neu dazukommt und sagt, der Kartentauern.
Ja, genau. Ja, die Planeswalker sind ein Kartentyp. Danke, Daniel. Werbung.
Was haben wir gesagt? Ich wollte gerade einen Markennamen nennen, aber dürfen wir nicht.
Wir haben von den ersten drei Folgen so viel. Schokolade.
Das ist ja allgemein gehalten. Das ist schön. So, da sind wir wieder.
Oh, ja.
Gut, unser nächster Punkt. Generell der Aufbau eines Decks, eines Commander-Decks. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns das Ganze mal an. Mir geht es jetzt darum, was steckt in so einem Deck drin, wenn man vielleicht irgendwann mal anfangen möchte, sich selber ein Deck zu bauen. Wie geht man da vor? Jetzt jemand, der vielleicht schon ein paar mehr Decks gebaut hat. Steffen, wie gehst du da vor? Wie fängt sowas an? Was macht ein Deck aus? Was soll da drin sein? Ja.
Ich baue das Deck natürlich nach einem Commander. Ich suche mir als erstes einen Commander aus. Und nachdem ich den Commander habe, stelle ich mir die Karten danach zusammen. Ich habe im Auge, dass ich ungefähr bei 100 Karten zwischen 33 bis 36 Länder spiele. Dann noch ein paar Mana-Rocks und ein paar Kreaturen, die auch Mana produzieren können, sodass ungefähr 50% der Karten bei mir entweder Länder sind oder Mana produzieren können, wie ein Sonnenring, ein Signet oder ein Mox oder es gibt Elfen.
Was sind Mana-Rocks?
Das, was ich gerade aufgezählt habe. Artefakte, von die Mana produzieren, okay, Kreaturen, also die Mana produzieren.
Ich kenne nur Rocks, die Savic. Shoutout to One Piece.
Ja.
On the Rocks.
Das kenne ich. Shoutout to
Schnaps. Oder es gibt natürlich auch noch Zaubersprüche, die mir Länder aus dem Deck rausholen. Wie.
Fetchlands.
Das sind ja Länder. Sorceries, die mir.
Achso, ja, okay. Ich weiß nicht, hat sowas einen tollen Namen?
Das sind doch auch Mana Rocks.
Sowas heißt Mana Rocks. Ich hätte gedacht, Mana Rocks wären einfach halt so. Sowas wie Arcane Signet und.
Na, ich würde die.
Soul Ring und sowas in Mana Rocks.
Ich soll es auch dazu zählen, die mir Länder aufs Spielfeld bringen.
Echt? Ja. Ab in die Kommentare.
Oh nein, das nennt man Ramp. Das ist Ramp. Sorry. Das ist Ramp.
Das ist Ramp.
Rampe auf Deutsch.
Rampe. Und
für
dann.
Die, die kein halbes Jahr in den USA waren.
Dann habe ich 50% meines Decks eigentlich schon zusammengestellt durch die Mana Base und Mana Rocks und Ramp. Dann brauche ich noch ein paar Kreaturen und alles andere ist natürlich abhängig von meinem Commander, auf was der ausgelegt ist. Will der schnell Schaden machen? Will der, dass ich Länder aus meiner Bibliothek rausspiele? Ich brauche natürlich irgendeinen Finisher, wie ich den Gegner auch platt machen kann. Also,
Ich finde den Gedanken interessant. Also bei dir entwickelt sich das Ganze eigentlich eher
vom Commander
aus. Ja, alles vom Commander. Also vom Kopf her.
Ja.
Nicht von einem gewissen Kreaturentyp oder um eine Karte, die du gut findest oder um eine bestimmte Spielweise zum Beispiel.
Ja.
Du hast Bock auf ein Control Deck und sagst, okay, hey, ich schaue jetzt mal bei einschlägigen Seiten vorbei wie Moxfield oder EDH-Rack oder sowas und schaue mir mal an, was da so an Control Decks drin sind und fange daraufhin an, mir das zusammenzustellen. Nee, du gehst immer vom Commander aus. Oder meistens?
Ja, ich habe einen großen Pool an Commandern und großteils der Fähigkeiten habe ich, glaube ich, abgedeckt. Und wenn ich weiß, ich möchte jetzt ein Control-Deck spielen, habe ich einen weiß-blauen Commander. Den würde ich dann auspacken und mir das Deck darum bauen. Ich habe das früher mit Punktsystemen gemacht. Dass ich habe nur einen Sonnenring, ich habe nur ein bestimmtes Doppelland und damit ich das in 20 Decks spielen kann, habe ich irgendwie 20 verschiedene Punkte draufgeklebt und habe dann nach verschiedenen Farben die Karten immer wieder raussortiert. Aber nach Jahren weiß man halt, was in sein Deck reinkommt.
Ja, du hast ja immer gewisse Sachen, da sind wir wieder bei unseren Staples bei uns.
Genau.
Die packst du einfach meistens rein. Aber
das sind eh schon, die Hälfte des Decks steht eigentlich schon immer durch Ramp, Mana Rocks und dann wechselt man die Mana Base eben nach der Farbkombination. Ja, und dann hat man die Staples aus jeder Farbe und die spielt man eigentlich immer. Dann hast du noch...
Vorausgesetzt, man hat sie und möchte sie leisten. Aber es gibt ja ganz oft auch die Möglichkeit, eine günstigere Version von was zu nehmen.
Es gibt auch ganz viele Budget-Staples.
Ja.
Also das...
Wo dir aber auch zum Beispiel wieder solche Seiten, wie gerade vorhin erwähnt, helfen. Vielleicht mal so, auch für Leute, die anfangen, man will sich ein eigenes Deck irgendwie... Man fängt an, Magic zu spielen und man möchte irgendwie sein eigenes Ding machen. Wie fängt man denn an? Was ist denn...
Da würde ich sagen, wenn man Commander spielt, würde ich als Tipp geben, dass man sich jede Karte nur einmal kauft. Ich habe es anfangs auch so gemacht, ich hatte mehrere stehende Decks und über die Zeit hinweg habe ich gemerkt, ich baue mir die Decks immer wieder zusammen. Und ich habe inzwischen nur noch von jeder Karte eine. Und somit macht es für mich viel einfacher. Ich habe die nach Farben, nach Fähigkeiten, Ländern und Multicolor sortiert und die Decks sind eigentlich... Innerhalb von 20 Minuten ist ein Deck zusammengebaut.
Genau, aber das ist ja jetzt theoretisch wieder der Pro-Tipp.
Der Pro-Tipp oder zumindest für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Also ich kann es ja vielleicht mal kurz sagen, wie es bei mir war. Ich hatte ja gar keine Ahnung und wir hatten im Vorfeld gesprochen und ich habe dann tatsächlich einfach, da mag mich jetzt jeder Kenner verächtlich angucken, aber ich habe mir einfach
ohne Hülle
bei Amazon so ein, wie heißen die, so ein fertiges Commander-Deck, Einsteiger-Commander-Deck, glaube ich, gekauft. Hab das auch lange so gespielt jetzt, also genau zu sein eigentlich bis zum letzten Mal, wo wir uns zum Grillen getroffen haben und hatte da im Vorfeld aber mit Alex ein Gespräch und gesagt oder ihn gefragt, was könnte man denn noch machen und da...
Das klingt so ein bisschen, als hätten wir so ein ernstes Kritikgespräch.
Ja, wir haben schon Feedbacks tatsächlich halbjährlich.
Genau.
Daniel, ganz ehrlich,
darf ich dir Feedback geben?
Ich bin es so leid. Jede zwei Monate sitzen wir wieder hier. Wie blöd kann einer sein? Hey, du dumme Sau! Er hat eine Peitsche genommen und sie ihm die Fresse gehauen! Das hätte der getan!
In der Regel läuft es tatsächlich so ab, ja. Deswegen bin ich auch bei meinen Zügen ein bisschen eingeschüchtert.
Mhm.
Zu Recht. Naja, aber Alex und ich hatten dann eben, also ich hatte ihn gefragt, was kann man machen? Gibt es überhaupt noch was man machen kann? Und dann.
Kann man da noch was machen?
Kann man denn was machen oder bin ich verloren?
Total schade.
Kartentechnisch. Und dann hatte er mir so ein paar Tipps gegeben und ich hatte mich eben dann, auf welcher Seite war es? War das? Wo hatte ich die dann gekauft? Cup Market war es, ja.
Wir kriegen von niemandem Geld, möchte man nochmal dazu sagen. Deswegen dürfen wir alles nennen, auf was wir Bock haben.
Okay,
finde ich gut. Wir machen keine Werbung, sondern wir sind so dämlich.
Ja, aber vielleicht will Cup Market bei uns Werbung machen.
Ja, dann...
Wenn gerne, ja. Dann...
Alex at Karten.de.
Ja.
Auf jeden Fall hatten wir da
uns... CFO.
Und CEO oder Steffen at Hustler Magazine.
Genau. Auf jeden Fall hatte ich mir da dann eben noch ein paar Karten besorgt und dann mein Deck, mein fest zusammengestelltes Deck, sage ich mal, oder von vornherein zusammengestelltes Deck, nochmal ein bisschen verbessert oder getuned, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es jetzt am besten nennen sollte, aber das war so meine Herangehensweise.
die finde ich ja gut. Und wenn jetzt das zweite Deck irgendwann dazukommt als Tipp, würde ich das zweite Deck nicht, wenn es Farben zum Beispiel teilt oder Karten zum Beispiel teilt, würde ich die nicht nochmal extra kaufen, weil sie ja Geld kosten, sondern ich würde sie wechseln. Ich würde sie einfach diesen Kartenpool mit dem verwenden. Ja.
Auf jeden Fall.
Und ich hatte anfangs 10 stehende Decks und hatte viele Karten doppelt, dreifach und
manchmal, dass du spart bist, gell?
Bitte sparen. Alle verkauft die erstmal auf Card Market.
Erstmal wegschaffe, Geld hole und dann tauscht einfach ja. Karte.
Heutzutage siehst du ja keinen Memelade, der mit dir Karte tauscht. Geh zu Card Market.
Also jetzt sollte schon Sponsoring drin sein, muss ich sagen, so oft wie es Card Market gesagt hat.
Ich finde auch, wir brauchen unbedingt ein schwäbisches Segment. Oder?
Maultäschle.
Ja,
mag ich.
Also das könnten wir beim nächsten Mal machen.
Und Spätzle.
Der Mischgrätzer.
Oder ist man da eher bei den Knöpfle?
Knöpfle, ja.
Knöpfle.
Wo ist der aus dem Schwarzwald?
Ja.
Schöner.
Der Schnäbel der Schwabe.
Ja.
Gestorber Denzer.
Ja. Ja, Karlsruhe.
Gut. Also ich muss ganz ehrlich
sagen. Ja, nee, Freiburg. Christian Streich hat aufgehört.
Ja, verdammt. Ja, Shoutout.
Das war ein richtig guter.
Ja,
der ist richtig gut.
Das war ein richtiger Trainer.
Einer der letzten.
Der hat heute seine Abschiedsrede gehalten. Der erste Trainer, der mal Danke gesagt hat.
So.
Richtig guter Mann.
Ja, wirklich. Shoutout.
Christian.
Herrn Streich.
Falls du zuhörst, Christian.
Ja. Geiler. Du darfst bei uns auch mal Gastredner machen.
Absolut.
Boah, der müsste die ganze Stunde reden.
Das wäre der Wahnsinn.
Das ist wie ein Gedicht, wenn der anfängt.
Jedenfalls, ich bin auch der festen Überzeugung, dass das eigentlich so ziemlich der richtige Weg ist, um anzufangen. Sich ein Precon zu kaufen, auf was man Bock hat. Grundsätzlich muss man natürlich immer ein bisschen schauen, liegt einem die Spielweise. Das ist natürlich am Anfang auch ein bisschen eine Spielerei. Ja? Und dann fängt man an, das mal Stück für Stück zu verbessern.
Ja, aber vielleicht wirklich so in die Richtung von einem roten Haut-Drauf-Deck zum Einstieg, weil die sind halt einfach simpel zu spielen.
Ja, simpel zu spielen.
Die meisten.
Simpel zu spielen ist immer so eine Sache. Also grundsätzlich.
Das wird wahrscheinlich auch schwierig sein, da ein Precon zu bekommen. So ein Mono-Red-Commander-Geschichte.
Ja.
Da fehlen einfach die Karten.
Wahrscheinlich. Aber okay. muss man sich ein bisschen anschauen. Wie ist denn bei dir eigentlich, Felix?
Schau doch.
Wie, was ist bei mir?
Ja, wie lief bei dir der Anfang? Hast du ein eigenes Deck? Hast du kein eigenes Deck? Wie spielst du?
Ja, ich habe grundsätzlich zwei eigene Decks, Precons, die Herr der Ringe-Decks.
Stimmt, wenn wir sogar zwei sind, das ist ja klar.
Genau, aber der Daniel hat immer noch keine Hüllen besorgt für das zweite Deck.
Deswegen, Felix hat keinen WLAN-Zugang, deswegen kann er die nicht selber bestellen.
Deswegen liegen ja zwei noch rum und wurden noch nicht gespielt.
Die steigen einfach nur im Wert gerade,
ja,
wie genau. Die Bitcoins.
Ich habe halt die letzten Male, wenn wir gespielt haben, immer zusammengestellte Decks von Alex gespielt. Und man merkt schon relativ schnell, was einem vielleicht ein bisschen mehr taugt. Vom Typ oder von Art des Decks, finde ich.
Und wie ist das bei dir? Was hat sich da bis jetzt so herauskristallisiert?
Ja, ich meine, diese Haut-drauf-Decks, die machen halt Spaß, weil du meistens direkt losfeuern kannst. Die sind total simpel, wie ich halt finde, oder zumindest das, was ich von dir gespielt habe bis jetzt. Schnell, simpel, kannst sofort Schaden anrichten oder in der Regel sehr schnell Schaden anrichten. Und dann habe ich letztes Mal auch eins gespielt, wo viel aufeinander aufbaut und du eigentlich die Karten gut kennen musst, dass du dich nicht ewig einlesen musst, welche Effekte wie greifen. Das ist zu Beginn halt immer ein bisschen schwieriger und wenn einer direkt mit sowas anfängt, glaube ich, kann es einem auch, wenn nicht die richtigen Leute dabei sind, auch vielleicht so ein bisschen die Lust nehmen.
Ja.
Tatsächlich.
Das würde ich dir vorstellen,
wenn du ein zu komplexes Deck.
Das war aber ein Precon eigentlich, das zweite, ne? Was du da gespielt hast.
Ja?
Ja. Ja, wie gesagt, das ist immer ein bisschen probieren, aber auch zu den Precons kann man sich eigentlich immer auch so, da gibt es genug Tests und Reviews, die sich da ein bisschen mit beschäftigen, welche denn gut sind und welche nicht. Also wenn da jetzt zum Beispiel eine neue Ladung von diesen Decks eben rauskommt, von diesen vorgefertigten eben Precons, dann kann man sich da auch genug Reviews durchlesen. und schauen, ist das überhaupt was? Stimmt da der Kartenwert, der drin ist? Aber wie ist denn bei dir? Wie zufrieden bist du denn mit dem, was du spielst, Daniel, gerade?
Immer zufriedener, würde ich sagen. Wie Felix aber auch schon sagt, das hat viel damit zu tun, dass ich mittlerweile auch immer mehr die Karten kenne, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Es sind natürlich immer wieder Sachen dabei, also ich muss noch wahnsinnig viel lesen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich lese den Namen oben und weiß sofort, was abgeht und was passieren muss. Ich habe mir anfangs so ein bisschen den Arsch gebissen und dachte mir, ja, wäre vielleicht sowas auch einfacher gewesen zu spielen, vielleicht, um reinzukommen, wie Felix auch gerade beschrieben hat. Aber auf der anderen Seite muss ich auch gestehen, für die ist mittlerweile eigentlich eine ganz coole Mischung. Du brauchst zwar ein bisschen, um es aufzubauen, um die Kreaturen rauszukriegen, die großen, und musst schon auch einiges an Ländern liegen haben erstmal. Aber so grundsätzlich finde ich es mittlerweile tatsächlich angenehm zu spielen. Auch wenn ich noch scheiße bin, aber es kommt sicher irgendwann.
Ich glaube nicht, dass sich das noch ändert.
Denke auch nicht.
Glaube ich auch nicht.
Nee. Aber es macht ja nichts, solange du Spaß dabei hast.
Ja, und solange du kommst am Ende des Tages, ja, alles cool.
Das ist wichtig, ja.
Ist ein bisschen wie gegen einen Baum rodeln, finde ich. Mhm. Ist scheiße, aber manche haben da bestimmt Spaß dran.
Bis dahin zumindest.
Ja,
ja, und Bäume sind einfach tolle Lebewesen.
Ja.
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 Absolut.
Vor allem die mit Eicheln.
Shoutout an Bäume, hätte ich jetzt auch mal gesagt.
Lauter. Das muss.
Zum Thema.
Unsere Kumpels aus Freiburg machen das auch immer. Die sagen auch, was trinkt er denn heute zum Podcast?
Aus?
Freiburg.
Christian.
Nicht nur die Christian.
Nicht nur die Christian.
Nicht nur die Christian.
Nicht nur die Christian. Stimmt. Ja, willst du noch Werbung machen für dein Kaltgetränk? Oder?
Nee, da kriege ich auch keinen.
Dafür nicht.
Dafür nicht. Ja, dafür die verklagen uns, glaube ich, solche Krisenkonzerne.
Krisenkonzerne?
Riesenkonzerne.
Jetzt würde ich es auch nicht mehr sagen, je nachdem du es Krisenkonzern genannt hast.
Komm du nicht mit deinen Riesen, sonst komme ich mit meinen Riesen und dann kämpfen die Riesen gegen die Riesen.
Ja, genau. Aufbau eines Decks waren wir ursprünglich mal. Wir sind ein bisschen abgeschweift, was das Ganze angeht. Aber ich finde, wir sind wichtig abgeschweift. So der optimale Einstieg, wir hatten ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, es macht am Anfang Sinn, wenn man sich nicht direkt ein Deck kauft, sondern wenn man
von den Profis eins kriegt.
Von jemandem eins kriegt. Ja, und damit anfängt. Weil erstmal muss er ja wissen, hey, passt mir das Ganze, habe ich Bock zu spielen. So. Und dafür brauchst du ja eh jemanden an der Hand, der dir das vielleicht ein bisschen zeigt, das Ganze. Deswegen packt euch jemanden, der das Spiel kennt, und lasst euch von dem zeigen, wie das Spiel geht. Nehmt euch ein Deck von dieser Person und dann legt los.
Schön.
Aufbau eines Decks. Steffen hat schon gesagt.
Also wer als erstes angefangen hat, Magic zu spielen, das ist echt, ist ja wie...
War der Dieter, ne?
Ja, ist wie Kolumbus, Mann. Neues Land, zack, ich muss mir die Bedienungsanleitung, keiner kann es mir erklären.
Ja.
Unglaublich. Der Dieter.
Der Dieter. Also der hat es gemacht und heute ist er ein gemachter Mann.
Absolut.
Absolut.
Der Dieter mit meinem Underground See.
Hat der die?
Ich schätze, Dieter schreibt nicht. Kann nichts in den Shownotes, keine E-Mail.
Reagiert nicht,
ja? Nee, reagiert nicht. Ich werde geghostet.
Dieter, ganz ehrlich, wenn du das hörst, entweder du meldest dich nächste Woche auf unserem Instagram.
Oder? Wir fahren mit dem Caddy vorbei.
Ja, wir fahren mit dem Caddy vorbei.
Und der ist voll.
Aber ohne Aufdruck. Du siehst uns praktisch nicht kommen. Das ist irgendein Caddy, der dabei der
von der Firma.
Aufbau eines Decks.
Aber wir nehmen schon den von der Firma, oder?
Das ist verständlich.
Okay. Aber wir sagen halt nicht, welche Firma.
Also ich glaube, ich habe es jetzt ungefähr fünfmal versucht.
Aufbau eines Decks. Eines Decks.
Ja. Aber jedes Mal kommt uns da der Lieder dazwischen. So, eine wichtige Sache, das hat der Steffen schon vorweggenommen. Und für mich auch, unser Begriff, den wir diese Woche erklären wollen, ist die Mana Base. Ganz elementar für jedes Deck, die Mana Base. Wir haben festgestellt letzte Woche mit Mana...
Machst du alles?
Sehr gut. An Mana scheitert's. Gutes Spiel, ein schlechtes Spiel... hängt immer ein bisschen von eurem Mana ab. Deswegen ist die Mana Base das Wichtigste überhaupt. Woran liegt's? Auf was muss man achten? Schießt irgendjemand los? Jetzt!
Das war das, was...
Put the cookie down!
Jetzt kommst du mir wieder. Das war ja das, an was wir uns bei meinem Deck auch, glaube ich, orientiert hat und du gesagt hattest, da könnte man noch ein bisschen dran schrauben, an der Mana-Base quasi. Also ich glaube, vielleicht einfach mal nur, was wir gemacht haben bei mir, wir haben ein paar mehr Länder reingepackt einfach noch und haben eben diese, jetzt musst du mir nochmal mit dem Begriff helfen, Mana-Rocks.
Ja.
Noch mit eingebaut, sage ich mal, für andere Karten, die rausgegangen sind, dann um einfach, speziell auf mein Deck jetzt bezogen halt natürlich, zu gucken, dass man öfter mal nach Karten suchen kann oder speziell nach Ländern suchen kann, nochmal ziehen darf, um eben dann vielleicht nochmal ein Land zu ziehen und so weiter und so fort. Um eben einfach zu gucken, dass du diese Mana-Base dir schaffst, dass du möglichst viele Manas produzieren kannst durch Länder, die dann liegen.
Ja.
Bevor es jetzt zu vage wird, gebe ich mal ab.
Ja, und das eben im Anteil von fast 50% finde ich ganz gut. Also dann, ich kann immer recht viel Mana spielen, was natürlich dann auch recht wichtig ist, ist die Mana-Kurve von den zu spielenden Karten, die du im Deck hast. Wenn du natürlich viele Mana hast, die du spielen kannst, aber deine ersten Karten kannst du erst mit 4 oder 5 Mana spielen, dann machst du die ersten Runden halt nichts. Also brauchst du am besten auch eine gute Verteilung von Karten, die du in der ersten Runde, zweiten Runde, dritten Runde und vierten Runde spielen kannst.
Das Ganze vielleicht ein bisschen runtergebrochen, das heißt nichts anderes als zu schauen, dass die zum Beispiel Kreaturen oder Zauber, die du im Deck hast, sowohl günstige, ja, die man zum Beispiel mit einem oder zwei Mana bezahlt, als auch für das Late Game spätere Runden, wenn man normalerweise viele Länder auf dem Tisch hat, die man dann vielleicht mit 5, 6, 7, 8 Mana bezahlen muss. Dass das
12.
Da bist du neidisch. Okay, so. Da bist du völlig neidisch.
So ein Annihilator. Okay.
Der Potenza-Hund, der. Ja, wir sind wieder ein wenig abgeschweift. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass deine Lampe, die du da im Eck stehen hast, so ein bisschen wie so eine FBI-Verhörlampe in unsere Richtung ballert?
Das liegt aber schaut raus wie von Pixar, die da immer in
ja!
Aber weil die so groß ist, ist es schon so ein bisschen wie die erwachsene Pixar-Lampe.
Ist ja auch Max 55 Watt.
53.
Ha,
ich hab meine Brille, ne?
Felix ist geblendet.
Ey, ich schaue da schon seit 2 Minuten rein.
Ich sehe eigentlich nur noch so kleine Sternchen.
Ego, ich sehe überhaupt nichts mehr.
Ich habe die Augen zu und kann die 55 erkennen. Das hat sich so reingebrannt.
Sie ist so reingebrannt in die Linse.
Nee, das ist weder Pixar noch FBI.
Sondern?
Ikea.
Späten.
Also, ich finde, der Steffen hat es schön umschrieben.
Ich habe
vorsichtig. Ja,
das Möbelhaus, das mit Ico anfängt und mit Ea aufhört.
Ico.
Ike und Ea.
Jetzt sind wir wieder abgeschweift.
Ich will es jetzt vergehen. Ja.
Mach das Deck jetzt fertig. Was kommt noch rein?
Nein, die Mana Base war jetzt die wichtige Geschichte. Okay.
Mana Base ist jetzt the shit.
Steffen hat vorhin schöne Begriffe genannt. Wir haben natürlich für die Mana Base Länder, ganz klar. Wir haben aber auch sogenannte
Mana Rocks, wie Artefakte oder keine Artefakte und danach Kreaturen, die extra Mana produzieren. Und das insgesamt nimmt man Ramp?
Ja.
Meinst du das?
Ja.
Gut.
Darauf wollte man hinaus.
Schon gedacht,
ihr habt es vielleicht nicht gesehen, aber ich habe gegenüber vom Steffen mit den Händen gefuchtelt, wie einer, der gerade im Freibad ist.
Genau. Oder? Nee, wie der Bademeister. Ja, zack, komm raus. Nee, du kannst es nicht. Das andere Wort. Oh, der rafft es nicht.
Und du glaubst, ein Bademeister steht am Rand und sagt dem, der säuft gerade, ey, du kannst das nicht, komm da raus.
Du kannst ja nicht mal untergehen. Komm raus, das
ist ganz im Stich.
Da hätte ich mir vorher Gedanken drüber gemacht, du kannst das nicht. Ja, ich glaube, da haben wir schon alles zusammen. Also, Ramp, die Zauber zum Beispiel, die dafür sorgen, dass du dir wie ein Kodama's Reach oder Rampant Growth.
Three Wizards.
Farseek.
Ja, alles grün. Gell? Alles grün. Grün.
Wahnsinnig viel davon. Wo du dir einfach mit einem Zauber noch Standardländer aus dem Deck raussuchen kannst. Ja? Das sind ganz wichtige Sachen. Aber es kommt auch immer der Punkt, dass man, wie wir letzte Woche erklärt haben, einen sogenannten Mana Flood Zustand erreicht und dann alles voll hat mit Mana. Ja, du hattest das letzte Mal, oder? Du standst mit ziemlich viel Mana da, aber konntest nicht
so. Nee, das letzte Mal nicht, aber ich hatte es beim zweiten oder dritten Mal spielen.
Es auf jeden Fall
die Kälte, glaube ich, oder?
Stimmt.
Ja, weil im
Landfall 10 oder 11 Länder oder Mana gehabt und dort nicht spielen können.
Ja.
Also das ist auch, das ist ein bisschen eine, das ist eine Gratwanderung, darauf zu achten, dass man genug Mana hat und wiederum darauf zu achten, dass es nicht zu viel wird, das Ganze, weil man dann irgendwann mal ersäuft in Ländern. Irgendwas Besonderes noch zu beachten bei der Mana Base. Steffen.
Dass natürlich die Farben auch entsprechend enthalten sind und ausgewogen. Also ich schaue mir natürlich mein Deck an, habe eine 3-Farben-Verteilung und spiele dementsprechend natürlich auch 3 Farben bei meinen Ländern oder Artefakten und versuche die auch ausgewogen dann zu verteilen. Nicht, dass ich zu viel Schwarz oder zu viel Rot drin habe, aber das ist, muss man einfach im Blick haben.
Tja, was? Was sagst denn du zu Multicolor-Decks? Also auf was muss man denn achten, wenn man ein 5-Farben-Deck hat, ein 4-Farben-Deck, ein 3-Farben-Deck? Wie gehst du das an, das Ganze?
Ich habe die Mana-Base quasi im Kopf. Ich weiß schon, was ich für eine Mana-Base brauche. Und bei einer 5-farbigen Geschichte. Und dann habe ich meistens die Staples, die ich reinpacke. Also das, ich achte darauf, dass ich auch einen Card Draw habe, ich achte darauf, dass ich genug Damage habe,
okay,
ich achte darauf, dass ich Tutoren habe.
Jetzt gehen wir mal nochmal von vorne ran an die Sache.
Ja.
Du bist jemand, der relativ neu ist.
Ja?
Grundsätzlich ist das jetzt vielleicht nicht empfehlenswert, aber du willst ja unbedingt ein 5-Farben-Deck bauen.
Ja.
Worauf ist zu achten? Du hast ja selber gesagt, du hast die Staples zur Hand. Du.
Ja. Was ist erstmal wichtig? Natürlich brauche ich erstmal einen 5-farbigen Commander. Und auf den Commander wieder. Im günstigsten Fall würde ich das erstmal in die grüne Richtung bauen, weil es am günstigsten ist, um dort auch genug Mana, Rocks und Ramp mit einzubauen. Die günstigen Artefakte, Signets und Talismänner würde ich mit einbauen für die Mana, Rocks. Und dann noch die ganzen grünen Ramp-Geschichten, was wir vorher auch erwähnt haben, wie Rampant Growth, Revisits. Und dann die nächsten stabilen werden im Prinzip dann halt schon richtig teuer. Wenn es um Card Draw geht, wie Wheel of Fortune oder es gibt Tutoren. Tutoren bedeuten, ich kann den Zauber spielen und mir bestimmte Karten aus meinem Deck raussuchen. Und fünffarbige Decks, muss ich sagen, die sind teuer. Also wenn man die ja auf einem bestimmten Level spielen will, die kosten einfach Geld.
Ja, weil es dann natürlich auch ein bisschen schwieriger ist, eine vernünftige Mana-Base hinzukriegen. So ist es ja einfach.
Auch ein Spielstil ist, glaube ich,
zum Beispiel bei den Ländern hat man dann sogenannte Triome. Also das sind Länder, die dir im Prinzip 3 verschiedene Farben an Mana machen können. Das sind also Sachen, die musst du da mit reinbringen. Grundsätzlich ist gesagt, je mehr Farben du hast, desto komplexer wird die Mana-Base. Ne?
Also als 5-Farben-Deck, wenn ich mir eins bauen müsste und ich hätte jetzt wenig Karten zur Hand, ich würde mit Slivern anfangen. Und da gibt es günstige Sliver und die bringen quasi Effekte mit, wo dann Kreaturen im Prinzip das Gleiche machen. Also wenn ich einen Sliver habe, der fliegt, bedeutet das, alle Sliver können zum Beispiel fliegen. Habe ich den nächsten Sliver, der Haste hat, dann haben die auch die ganzen anderen Haste. Und diese Kreaturen zusammenzustellen, das ist vom Preis her noch in Ordnung. So in diese Richtung würde ich gehen, dass ich schon weiß, okay, ich habe einen Sliver-Commander. Aber jetzt ein 5-Farben-Deck, da gibt es so viel Geile, das ist schwierig da.
Das ist auch wieder zur Erklärung. Sliver sind ein bestimmter Kreaturentyp, einfach wie
Remasuris Ninjas auf Deutsch ist eh.
Remasuris sind, glaube ich, Remasuris.
Remasuris sind Sliver.
Echt?
Jupp.
Wusste ich nicht, dann kann ich die gar nicht auf Deutsch.
Der Remasuri ist der Deutsche.
Der Deutsche.
Der Deutsche Remasuri.
Der Deutsche Remasuri. Elf Abwisch.
Staple der Woche.
Oh, zeig her.
Wir sind in eine Richtung gegangen. Wir haben jetzt nicht mehr unsere klassischen jeder darf, jeder kennt, sondern natürlich kennt die Karte jeder, der sich ein bisschen mit dem Spiel befasst hat. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen in eine kreative Richtung. Was haben wir?
Wir haben die Sylvian Library. Das ist eine Verzauberung. At the beginning of your draw step, you may draw 2 additional cards. If you do, choose 2 cards in your hand drawn this turn. For each of those cards, pay 4 life. or put the card on top of your library. Was bedeutet
übersetze das? Übersetze doch das.
Okay, ich ziehe zu meinem, in meiner Draw-Phase nicht nur eine Karte, sondern ich ziehe
drei.
Und von diesen drei Karten habe ich die Möglichkeit, wenn ich mehr als eine ziehen will, ich darf mir erstmal die drei anschauen, ich darf mir eine von diesen drei nehmen, die anderen beiden packe ich wieder oben drauf. Ich habe aber bei dieser Karte die Möglichkeit, wenn ich vier Leben zahle, darf ich eine mehr von diesen Karten ziehen. Zahle ich acht Leben, darf ich alle drei Karten ziehen. Ist natürlich ein richtig geiler Card-Draw-Move, vor allem wenn du im Commander bist und viel Leben hast. Und du kannst natürlich auch unbeliebte Karten, die dir normalerweise immer wieder oben vorne drauf liegen, kannst du somit wegziehen. Sehr stabile Karte. Super Wahl.
Warum oder zu welchem Zeitpunkt ist die Karte denn am besten im Commander? Was glaubt ihr?
Anfang oder Ende, wenn das angreift.
Ja. Ja, entweder ganz am Anfang logischerweise, weil man so die Möglichkeit hat, bestimmte Karten zu bekommen, die man vielleicht auch braucht am Anfang, gerade zu Anfang.
Und dann auch die Leben noch hat zum Bezahlen.
Sehr gut. Leben noch hat, genau. Oder vielleicht auch zum Ende eher hin, wenn man nicht mehr so viele Karten auf der Hand hat, weil man so gut wie alles liegen hat und man bräuchte jetzt aber wieder Nachschub an Karten, dann macht das natürlich auch Sinn.
Sehr gut.
Ja, beide Argumente richtig gut. Also wenn ich sie in meiner Starthand habe, freue ich mich jedes Mal. Dies Bombig Runde 2 liegt die, wenn ich. Und dann jede Runde fast drei Karten, da kannst du dich richtig aufmöbeln.
Eine Frage hätte ich.
Ja.
Über was freust du dich noch, wenn du es in der Hand hast?
Bei Magic.
Generell. Mit diesem Cliffhanger sind wir auch raus aus der Folge.
Was?
Ja. Wir haben unseren zeitlichen Rahmen voll erfüllt, Freunde.
Von irgendwie.
Was steht denn noch auf der Liste?
Blank. Also im Prinzip eine Verabschiedung und das Outro.
Boah, Shoutout nochmal an meine Kollegen hier. Dudes, ich bin jetzt 2 Wochen weg und dann. Ich trainiere hier mal. Und dann hau ich euch weg.
Schön. Dann sage ich danke.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Ihr Lieben, und bis zum Körtchen pflücken.
Ciao, ciao.